Heute gehe ich der Frage nach, wer deine Produktentwicklung beeinflusst. Ist es vielleicht bei dir Controlling oder der Kunde oder vielleicht der Kundenservice oder alle zusammen? Es bleibt spannend.
Vertrieb gegen Marketing? IT gegen Produktentwicklung? Controlling gegen Kundenservice? Gegeneinander statt miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel Kunde Podcast schärft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen: profitable Kundenbeziehungen.
Genau, und darum geht es heute mal wieder. Und ich gehe der Frage nach, bestimmt Controlling deine nächste Produktversion? Oder wer in deinem Unternehmen oder außerhalb deines Unternehmens gibt dir die richtigen Impulse für deine Produktentwicklung? Ein super spannendes Thema. Wie ihr wisst, widme ich mich ab und zu mal dem Themenpaket sozusagen Produktentwicklung. Und wie du ja mitbekommen hast, gibt es inzwischen den Blickwinkel Kunde Club. Das ist sozusagen der Mitgliederbereich, natürlich kostenlos, zu diesem Podcast unter www.blickwinkel-kunde.de. Melde dich da einfach mal kostenlos an, dann findest du da nämlich die Podcast-Themenpakete. Das heißt, du kannst dann einfach nach Thema durch meine Podcasts suchen, durch die Podcast-Folgen, die letzten 105, 106 jetzt, und findest dann relativ schnell, weil du sagst, mich interessiert das Thema Produktentwicklung, klickst da einfach auf Produktentwicklung, findest alle Folgen genau zu dem Thema, total einfach, um relativ schnell den Input zu kriegen, den du im Zweifelsfall für ein bestimmtes Projekt brauchst. Also www.blickwinkel-kunde.de, dort anmelden, einfach kostenlos, und dann kannst du darauf zugreifen, und es gibt noch alle möglichen anderen Dinge wie Clubabende etc. Lass dich überraschen. Ja, also, ich erzähle heute mal eine kleine Geschichte. Also, ich habe ein ganz besonderes Verhältnis zu Autos, weißt du ja im Zweifelsfall. Ich persönlich finde die langweilig, bis auf die aus den 60er Jahren Bonds. Die Autos finde ich ganz spannend. Aber ansonsten geht es bei mir, wenn ich ein Auto habe, fahre, es benutze darum, dass es fährt, mich von A nach B bringt und ich möglichst wenig Aufwand mit der Verwaltung, Organisation und sonstigen Kram habe. Und es soll halt einfach funktionieren. Wenn du also sozusagen ein bisschen Benzin im Blut hast und Blech liebst, dann wird diese Folge dich vielleicht nachhaltig verwirren. Ich hoffe nicht, sondern ich hoffe eher, dass es dir die richtigen Anregungen gibt. Ja, also ich brauche halt ein Auto und deswegen lease ich das. Also es gibt einen Firmenwagen, der ist geleased, und nach dem Ablauf der Leasingzeit geht es halt darum, ich bräuchte ein neues. Kann man also neues bestellen. Dazu gibt es klassischerweise so zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich kämpfe mich durch einen Konfigurator. Und ich sag mal, in den letzten 20 Jahren habe ich diverse Konfiguratoren von, wie soll ich sagen, deutschen Marken, Automobilherstellern kennenlernen dürfen und war jedes Mal erstaunt, wie komplex die sind, wie man sich damit tagelang beschäftigen kann, was ich tatsächlich auch schon öfter erlebt habe im Angestelltenverhältnis, dass Leute dann tatsächlich mehrere Arbeitstage investieren, um ihren nächsten Firmenwagen zu konfigurieren. Ob das im Sinne des Erfinders ist, kann dann derjenige selber beurteilen. Aber es ist unglaublich komplex. Ich kenne auch die Gegenseite. Ich kenne Leute, die tatsächlich für einen großen Automobilhersteller die Konfigurationsengine gebaut haben, also das System dahinter. Und die haben mir berichtet, das hätte eine Komplexitätsstufe, die man wirklich nicht mehr fassen kann. Und genau das ist das Ding. Das, was ich dabei immer spüre bei diesen Konfiguratoren, ist, dass die nicht wirklich aus Kundensicht gedacht sind, sondern sie sind eher daraus gedacht, man möchte verhindern, dass der Kunde sich die Rosinen rauspickt. Also im Zweifel ein Standardauto nimmt und dann drei Funktionen dazu bucht, die ihm wirklich helfen würden, wo er Spaß dran hätte, wo er bereit ist, Geld für zu bezahlen. Und deswegen nimmt man die beliebten Funktionen und bundelt die halt in bestimmte Pakete hinein. Also da gibt es das Sportpaket, das Eco-Paket, das Ablagenpaket, habe ich mal gesehen, sehr lustig. Da ist dann, glaube ich, ein Netz im Kofferraum und sowas bei. Kann man sich alles nicht ausdenken. Aber das heißt, da werden die diversesten Sachen zusammengebundelt. Ja, und was man auf der einen Seite auch verstehen kann, weil im Zweifelsfall macht das dann mehr Marge. Der Kunde ist bereit, im Zweifelsfall für eine Zusatzfunktion 1.000 Euro auszugeben. Gibt's aber leider, kann man nichts machen. Kann man wirklich nie machen, ist Gott gegeben. Nur in diesem Spezialpaket kostet 3.000 Euro. Oder es wird manchmal auch verwendet, habe ich das Gefühl, um nicht ganz so ausgereifte Funktionen in den Markt zu drücken. Also ich beobachte öfter Autosoftware, also diese Bordcomputer-Technologie, und frage mich, hat irgendeiner aus Usability-Gesichtspunkten mal da drüber geschaut und sich mal angeschaut, wie man da so navigiert und im Zweifelsfall, wie einfach oder wie komplex es ist und wie undurchdacht, also auf einer Webseite, wenn man mit der Webseite Geld verdienen müsste und man würde so eine Navigation einbauen, wie manchmal im Auto, die man vielleicht sogar bei der Fahrt bedienen muss, dann wird man, glaube ich, damit kein Geld verdienen. Aber gut. Also jedenfalls erlebe ich manchmal, dass bestimmte Funktionen, die vielleicht nicht ganz so ausgereift sind, trotzdem in ein Paket gebundelt werden, um es in den Markt zu drücken, in der Hoffnung, dass der Kunde dann sagt, na, jetzt habe ich schon, dann gucke ich es mir halt mal an. Um den Kunden dann sozusagen daran zu gewöhnen. Ja, kann sein. Also mir machen die echt die Konfiguratoren einfach keinen Spaß, weil ich genau an jeder Ecke und Kante spüre, dass die nicht versuchen, eine partnerschaftliche Beziehung zum Kunden aufzubauen, die im Zweifelsfall auf Langfristigkeit angelegt ist, sondern ich spüre eher, dass der Kunde als Geldgeber betrachtet wird, als jetzt bei diesem einen Verkauf möglichst viel Geld, möglichst viel Marge abgreifen. Und genau dazu habe ich eine Geschichte. Also die Leasingzeit bei meinem Auto, bei einem großen deutschen Automobilhersteller, näherte sich dem Ende und deswegen habe ich mit meinem Autoverkäufer meines Vertrauens gesprochen, der mich jetzt seit, ich weiß gar nicht wie viele Jahren begleitet, ist ein wirklich feiner Kerl und der geht auch wirklich auf die Bedürfnisse seiner Kunden ein. Der hat begriffen, ich habe kein Benzin im Blut und mir ist das egal, ich brauche keine Zeit für Emotionen und wenn man mir eine große rote Schleife aufs Auto packt, wenn ich den abhole, muss ich darüber eher kichern, als dass ich vor Emotionen gerührt bin. Feiner Kerl, nennen wir ihn einfach mal Francesco. Also, dann hier hat sich damals ungefähr dieser Dialog entwickelt. Also, hallo, Herr Rateitschak, haben Sie schon eine Vorstellung von Ihrem neuen Wagen oder so wie immer? Und was sage ich natürlich? Ich habe gesagt, naja, so wie beim letzten Mal, einfach den gleichen nochmal. Ich habe mir damals vor drei Versionen Gedanken drum gemacht, wird wohl so ähnlich sein. Ja, das ist prima, dann machen wir das so wie beim letzten Mal. Wie ist denn das mit der neuen Version? Sie haben mitbekommen, es gibt einen Modellwechsel. Oh Gott, und da war es das Wort, Modellwechsel. Ich fahre diesen Wagen jetzt seit, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren. Ich habe wie viele Generationen Weiterentwicklung dieses Autos mitbekommen. Und es gab immer zwischendurch, gibt es so ein Facelift, dann ist irgendwas anders. Irgendeine liebgewonnene Funktion ist wieder woanders, wo man denkt, oh Mann, warum ist das denn jetzt? Warum bitte kann ich meinen Schlüssel nicht einfach ins Auto stecken, ins Schlüsselloch, da wo er ist, damit ich ihn wiederfinde? Warum muss ich ihn dann irgendwo sonst wo hinlegen, wo ich jedes Mal neu suche? Aber gut, das ist scheinbar der Lauf der Dinge. Es wird alles besser. Also habe ich natürlich zum Francesco gesagt, wie ist denn die neue Version? Also Facelift nicht, wenn es jetzt eine neue Version des Wagens gibt, das macht mir wirklich ein bisschen Sorgen. Ist da irgendwas verschlimmbessert worden? Dann sagt er, gut, dass Sie es ansprechen, das ist tatsächlich ein rundum erneuertes Modell. Oh je. Also frech wie ich bin, sage ich dann sowas wie, also jede Menge nützlose neue Funktionen, schlechtere Qualität, Kunststoff schlechter, überall gespart und diesmal aber hoffentlich eine ausgereifte Software des Bordcomputers. Und dann kam so zurück wie, nein, 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 also diesmal ist wirklich alles besser, vertrauen Sie mir, wirklich großes Kino. Okay, da fällt mir noch eins ein. Also der Bordcomputer in der letzten Version, der war ja wirklich alles andere als ausgereift. Und aus Softwareentwicklungssicht hat mir das echt ein unrundes Gefühl gemacht. Ich habe aber gehört, ich bin großer Apple-Nutzer, wisst ihr ja alle, es gibt CarPlay, das heißt, ich kann mein Handy da reinlegen und dann zack, bumm, habe ich sowas ähnliches wie das iPhone-Display auf dem großen Display im Auto und fühle mich da zurecht. Also, weil das sieht, finde mich da zurecht, weil das sieht halt so ähnlich aus wie ein iPhone. Kann ich das vielleicht dazu buchen und aktivieren? Ja, sicher können Sie das machen, das können Sie haben. Das gibt es aber nur im Navigationspaket. Okay, lassen wir uns das mal auf der Zunge zergehen. Also wir können das iPhone ins Auto integrieren, es koppeln, so dass praktisch das Display vorne angezeigt wird. Und in dem Display könnte man zum Beispiel eine Navigationssoftware des iPhones aufrufen, weil man die ja so gewohnt ist, man weiß, wie es funktioniert etc. Der ganze Pipapo, die Anbindung von außen funktioniert. Ich kann im Zweifelsfall die nächsten geplanten Ziele dorthin senden auf mein iPhone und dann werden die integriert und ich kann sie navigieren. Aber nee. Das geht natürlich nicht, das wäre zu einfach, weil dann würde man ja kein Navigationsgerät mehr verkaufen, also gibt es das nur im Navigationspaket, wo genau die Navigation drin ist. Das macht mir wieder genau dieses blöde Gefühl. Wozu brauche ich eigentlich ein Navi, was vielleicht gar nicht schlecht ist, vielleicht sogar ausgereifter als die ich schon mal hatte, aber ich will ja eigentlich gar nicht. ich bin ja die Navigation im Zweifelsfall in meinem anderen Smartphone gewohnt und sage, ja, das ist cool, das hätte ich gern, wenn es auf dem Display auch noch irgendwie gespiegelt wird und er mir sagt, die nächste rechts, die übernächste links, wäre schon alles gut. Aber nein, dann wird man keine Navis verkaufen, also wird es da reingebundelt. Ja, und diese Kopplung lässt mich gleich so interne Gespräche so zwischen Produktentwicklung und Controlling hören, bei diesem großen deutschen Markenautohersteller. Also scheinbar wollen immer mehr Kunden dieses Apple CarPlay haben und man kann das nicht ignorieren. Ja, und dann ist halt die Lösung, ja, wer kauft denn da noch unser Navi? Pass mal auf, ich habe eine Idee, lass uns daraus ein Paket schnüren. So ist der Kunde dann zwar gezwungen, so eine Art Strafgebühr zu bezahlen für eine Funktion, die er nicht haben will, aber immerhin, unsere Navigationssoftware wurde über Jahre extrem teuer entwickelt und es wäre schade, wenn wir die einfach, wenn die keiner mehr haben wollen würde, also bannen wir sie rein. Ja, lass uns das machen, das ist total toll, super Idee. Ja, und was soll ich sagen, jetzt fahre ich den neuen Wagen schon fast eine Woche und ich spüre komische Dinge. Also ich sag mal, an vielen Ecken und Kanten erkennt man, dass er auf ein bisschen auf Marketing-Features getrimmt ist. Also, hey, es gibt jetzt den zweilagigen Kofferraum, wo man dann unten praktisch den Boden hochklappen kann und darunter noch ganz viel Platz hat, wo man was reintun kann. Ja, aber der Kofferraum ist, würde ich jetzt mal sagen, ohne es ausgemessen zu haben, genauso groß, nur dass jetzt eine Klappe in der Mitte ist, wo man dann noch unten was reintun kann. Ist das jetzt ein großes Feature? Kann sein. Vorne, wenn man einsteigt, eine ganze Menge Bling Bling, selbstverständlich gibt es keinen normalen Tacho mehr, sondern das sind alles nur noch Displays, wo die Nadeln sozusagen auf einem Bildschirm angezeigt werden, damit ein Tacho simuliert wird. Ja, das Erste, was ich da denke, ist nicht, oh, wie toll, weil ich sitze ja schon öfter mal vor einem Bildschirm, sondern, oh, wie kann das alles schön kaputt gehen? Okay, was mich wahrscheinlich in der Leasingzeit nicht trifft, aber was ist mit den Leuten danach? Aber gut, scheinbar gibt es da einen Bedarf am Markt, dass viele sagen, oh, es muss so cool sein, es muss alles digital sein. Und die Aussage vom lieben Francesco war tatsächlich auch, das scheint niemandem aufzufallen, was sonst noch so passiert, weil alle ziemlich viel von den von diesen Bling-Bling-Features abgelenkt sind. Ich bin aber ein sehr haptischer Mensch, sage ich mal. Und wenn ich bestimmte Seitenteile anfasse, wenn ich bestimmte Kunststoffteile anfasse, bilde ich mir ein, festzustellen, dass dieser Kunststoff nicht mehr so wertig sich anfühlt wie vorher, der da verbaut ist, im Interieur. Und da höre ich dann schon wieder die Gespräche zwischen Controlling und Produktentwicklung, die sagen, pass auf, du hast so viel für deine Produktion gebraucht, diese ganzen Ausgangsstoffe, das ist zu teuer, mach's billiger. Nimm günstigen Kunststoff oder der Einkauf wird kreativ und kauf dann noch was anderes ein. Und ich weiß nicht, ist das immer so erstrebenswert, dass man immer versucht, seine eigenen bestehenden Produkte runter zu optimieren im Sinne von, wir produzieren sie billiger? Ja, das kann eine Strategie sein. Aber es kann ja auch eine Strategie sein, das Produkt an sich weiterzuentwickeln, sinnvolle Funktionen reinzupacken und nicht bestehende Funktionen ein bisschen aufzupimpen und im Zweifelsfall Geld zu sparen, sondern tatsächlich sinnvolle Funktionen zu machen. Wenn ich mir anschaue, was im Augenblick da so bei Tesla passiert und ich weiß gar nicht, vor welcher Zeit Tesla börsenwertmäßig wirklich, wirklich viele Automobilhersteller überholt hat, wo vor wenigen Jahren noch viele gesagt haben, ja, ja, die spielen da ein bisschen rum, die sollen erstmal gucken, dass sie es auf die Straße kriegen, ist schon ganz erstaunlich. Die machen es aber ganz anders. Also alleine, es gibt einen Modellwechsel. Das ist ja dem geschuldet, dass Automobilproduktionsstraßen extrem komplex sind und die werden halt aufgebaut und werden die über Monate bis Jahre da so produziert die Autos und dann gibt es einen Modellwechsel, dann wird das umgebaut. Bei Tesla, habe ich gehört, ist der Ansatz, also und warum ist das so? Weil man eine Dokumentation braucht, habe ich mal gehört, weil man ja sozusagen wissen muss, bei dieser Baureihe befindet sich dieses Kabel an dieser Stelle. Ja, Tesla fährt da einen etwas anderen Ansatz, die verändern ihre Produktionsstraßen im laufenden Betrieb und verzeichnen in einem digitalen, wie nennt man das, Handbuch wahrscheinlich schon, wo ist der Kabelstrang. Das bedeutet, dass wenn ein Tesla morgens vom Band fällt, der Kabelstrang, dasselbe Kabel an einer anderen Stelle sein kann als am Nachmittag. Was nicht schlimm ist, weil wenn der Wagen in der Garage ist, gibt man halt im Zweifelsfall die Seriennummer ein und der Rechner zeigt einem an, in diesem Auto ist dieses Kabel dort. Und das ist eine extreme Flexibilität, die ziemlich viel auf den Kopf stellt in einer Produktionsstraße, die auf langfristig gleichbleibend eingestellt ist. Wir produzieren jetzt x Monate, x Jahre dieses Auto in dieser Form mit kleinen Facelifts. Sondern da geht es halt auch teilweise um wirklich grundlegende Geschichten. Aber ich schweife ein wenig ab. Also, ich persönlich glaube, dass man viel mehr auf den Kunden hören muss und auch viel schneller reagieren muss auf Tendenzen. Wenn ihr, keine Ahnung, 3 Jahre braucht, um neue dramatische Features in so euer Produkt einzubauen, dann mag das relativ lang sein. Kann sein, dass in eurer Industrie das kein Problem ist. Wenn ein neues Startup um die Ecke kommt, was das plötzlich in 3 Monaten hinkriegt und ihr braucht dafür 3 Jahre, kann das massive Schwierigkeiten machen. Schaut euch mal Börsenkurse von Automobilherstellern im Vergleich zu Tesla an, was da so alles passiert und mit welchen kleinen, offensichtlich kleinen Innovationen da manchmal hantiert wird. Ja, also, ja, wie gesagt, also ich habe den Wagen jetzt seit einer Woche ungefähr und CarPlay macht Spaß. Also ich stecke da mein Handy rein. Unten lege ich in so eine Ladeschale, da wird es geladen, gleichzeitig gekoppelt und dann kann man es benutzen. Und aber fragt mich bitte nicht, wie kompliziert das war, das zu aktivieren. Und ehrlich gesagt hätte ich mir ein Feature wirklich gewünscht, nämlich sowas wie, wollen Sie die Standardsoftware dieses Automobilherstellers oder wollen Sie nur noch CarPlay sehen und der Rest bitte einfach verschwinden? Ja, gibt's natürlich nicht. Taucht immer mal wieder auf, unten blitzt dann nochmal die Standardsoftware durch, wo ich jedes Mal bei der Menüführung denke, wer bitte hat die entwickelt und hat die jemand getestet? Vielleicht eine Berufskrankheit, dass ich immer wieder schauen muss und denke so, Mann, wenn ich jedes Mal überlegen muss, wo irgendeine Funktion ist, muss das nicht nur ich machen, sondern jeder Besitzer dieses Autos im Zweifelsfall oder vielleicht jeder Zweite, weil die anderen sind viel cleverer als ich, oder jeder Dritte, weiß ich nicht. Das macht doch keinen Sinn. Macht es den Leuten noch einfach. Also eins meiner Lieblingsbücher, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ist Don't Make Me Think, bezieht sich auf Webdesign, Webentwicklung etc. Lass den Kunden nicht denken. Lass es intuitiv sein. Wenn der am Tag 300 Mal auf sein Handy guckt, kann er das blind bedienen. Warum machst du ganz andere Bedienungsprinzipien in deinem Auto? Und wie gefährlich ist es für dich als Automobilhersteller, der über Jahrzehnte irgendwas entwickelt hat, wenn plötzlich ein Player um die Ecke kommt, den Markt mit Handys flutet, darauf eine Software hat und dann plötzlich eine Integration anbietet und dem Kunden sagt, schau mal, so schön könnte die Navigation bei dir im Auto sein, willst du nicht? Geh mal zu deinem Händler und frag ihn mal. Super gefährlich, sehe ich ein. Also es macht nicht wirklich Spaß, AirPlay zu aktivieren, aber wenn es da mal läuft, ist es gar nicht so schlecht. Und ich persönlich möchte nur darauf hinweisen, denk mal drüber nach, wer inspiriert deine nächste Produktversion? Ist es Controlling oder ist es im Zweifelsfall der Kundenservice, der sagt, schau mal, wir haben hier erhöhte Beschwerden. Viele Leute sagen, das ist ein Problem, das ist ein Problem. Dieses Ding bricht dauernd ab. Werden wir in der Statistik so verzeichnen, dass wir das im Zweifelsfall beheben können. Wir haben aber auch im letzten Monat 100 Anrufe gehabt, wo Leute unter anderem Impulse gegeben haben und haben gesagt, warum habt ihr das denn so gelöst, warum habt ihr das nicht so gelöst? Und diese systematische Auswertung vermisse ich leider. Also oft schreit sozusagen Controlling am lautesten und sagt, wir müssen billiger werden und dann macht man das halt. Und dabei gehen halt viele Funktionen aus Kundensicht verloren, was wirklich ärgerlich ist. Auf der anderen Seite, was noch viel, viel ärgerlicher und viel, viel gefährlicher für deine Marke und deine Produkte ist, wenn der Kunde das merkt. Wenn der Kunde merkt, dass ihm da was untergeschoben wird, wenn er sich wundert, dass er eigentlich nur eine Funktion haben will, aber ein ganzes Paket kaufen muss, wenn er merkt, dass offensichtlich irgendwie gespart wurde, weil bestimmte Sachen weggefallen sind, anders sind, irgendwie, man kann Produkte auch sparsamer bauen, ja, das ist die Kunst, aber das darf der Kunde nicht merken. Im besten Fall hält er das sogar für eine besondere Funktion und nicht eine Marketing-Feature, was in irgendeinem Hochglanzprospekt steht, sondern was er täglich benutzt und sagt, ah, super Idee, das war früher komplizierter. Ah, das war früher etwas dicker, aber jetzt ist besser, weil. Irgendwie sowas. Es ist total gefährlich, wenn der Kunde das merkt. Also, mein Appell sozusagen an dich, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, bei dem Controlling ständig versucht, dir mit den Zahlen über die Schulter zu schauen und deine Kundenprodukte sozusagen ein bisschen in die günstigere Schiene zu drücken, sorge dafür, dass du viele Mitarbeiter hast, die genau wie Francesco sind. Denn dann drückt der Kunde auch einfach mal das ein oder andere Auge zu und sagt, Francesco, du weißt selber, das läuft hier nicht rund, aber schön, dass es dich gibt. Schön, dass du mir hilfst bei dieser Auswahl. Danke, dass du mich nicht durch den ganzen Konfigurator schickst. Danke, dass du mir sagst, so wie letztes Jahr, aber denk an folgende drei Funktionen, würde ich dir vorschlagen, weil ich kenne dich so und so. Das ist eine Beziehung. Und darum geht's. Es geht nicht um, das ist ein lieber Vertriebspartner, sondern es geht um den Francesco. Der eine Mensch, der eine Beziehung zu anderen Menschen, zu Kunden hat und der weiß, der tickt so. Den anderen muss das, also ne, bei manchen Kunden muss man bestimmt die rote Schleife vorne auf die Motorhaube packen, wenn man den Wagen übergibt. Ich lach mich tot. Folglich kriege ich keine rote Schleife. Alles super. Und Zeit für Emotionen habe ich dann manchmal bei der Übergabephase dann auch nicht so richtig, aber manche schon. Und genau darum geht's. Man kann alles nicht über einen Kamm scheren. Und dieses nicht über einen Kamm scheren bedeutet, Menschen müssen wissen, wie andere Menschen sind. Und das passiert im 1:1. Deswegen, liebe Unternehmen, sorg dafür, dass du Mitarbeiter hast wie Francesco, weil der ist echt cool. Lieber Francesco, wenn ich dir das noch nicht persönlich gesagt habe, dann jetzt nochmal an dieser Stelle. Sorgt übrigens auch dafür, dass ich ihn weiterempfehle. Und ich empfehle nicht den Wagen weiter, sondern und die Marke, sondern ich empfehle den Verkäufer weiter. Und ich sage, geh mal zu dem und sprich mit dem, der kennt sich aus und der hilft dir. Gab mir auch schon tatsächlich Feedback von Leuten, die wirklich extremst hochpreisige Autos da gekauft haben und nachher sagten, als du den empfohlen hast, war mir klar, der muss gut sein. Dankeschön. Und genau darum geht's. Also, wenn du also nochmal drüber nachdenken möchtest, wie deine Produkte deutlich kundenfreundlicher gestaltet werden, wie die deutlich kundenfreundlicher weiterentwickelt werden oder auch nur zur Not kundenfreundlicher erscheinen sollen, dann melde dich doch einfach bei mir. Geh auf www.deiner-kundenbrille.de/kundenblick und da kannst du dir einen Termin in meinem Kalender reservieren und wir unterhalten uns. Und vielleicht habe ich ja die eine oder andere Idee aus einem meiner Projekte oder aus der Erfahrung, die ich gesehen habe, aus Vorträgen, aus sonstigen, aus Literatur, wo ich sage, pass mal auf, probier mal das, das könnte ja helfen. Würde mich freuen. Also, auf alle Fälle wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, freue mich riesig, dass du wieder zugehört hast und sage mal, bis bald, dein Oliver.
Dir gefällt der Blickwinkel-Kunde-Podcast? Dann wirst du den Blickwinkel-Kunde-Club lieben. Im exklusiven Mitgliederbereich findest du Lösungen aus gelebter Unternehmenspraxis, Inspirationen für mehr Mitarbeiterzufriedenheit und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu profitablen Kundenbeziehungen. Registriere dich jetzt gratis unter www.blickwinkel-kunde.de und werde Teil einer lebhaften Community. Worauf wartest du? Wir sehen uns im Club!